wenn ich von allen Seiten angemessene Kritik bekomme, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das grosso modo richtig ist.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist Alexander Wawetz, Generaldirektor des ORF. Mit ihm spreche ich über seinen Umgang mit politischen Interventionen, wie die FPÖ den ORF umbauen wollte, fehlende gesetzliche Rahmenbedingungen für einen zukunftsfähigen ORF und die Plattformstrategie des wichtigsten österreichischen Medienunternehmens. Ja, lieber Alex, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Unser Grundmotiv bei unserem Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen bereits traditionellen Transparenzpassage, in der wir erklären, woher wir uns kennen und warum wir uns gegebenenfalls duzen. In unserem Fall, wir duzen uns. Wir kennen uns aus einem längeren Gespräch im Jahr 2018, als ich mich damals für den ORF-Landesdirektor in Tirol beworben habe. Offensichtlich bin ich es nicht geworden, sonst würden wir ja nicht in der Konstellation jetzt da sitzen. Aber wir haben damals ein extrem gutes Gespräch geführt, an das ich mich sehr gerne erinnere. Und aus der Zeit kennen wir uns. Und aus Transparenzgründen sei auch erwähnt, dass meine Frau beim ORF arbeitet, allerdings nicht in deinem unmittelbaren Wirkungsbereich.
Genau so ist es. Und ich glaube, das kann man so auch offenlegen und dass man sich halt in der Medienbranche auch kennt und eben dann diese Gespräche damals ausführlicher auch geführt haben. Und aber gut, dass wir es auch allen Hörern offenlegen, warum es so ist und dass wir nicht in der Sandkiste gemeinsam gesessen sind, sondern es diesen Hintergrund hat.
Genau. Und eine Frage, die wir normalerweise auch stellen, ist ja die Frage, ob der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin bei einer Partei oder für eine Vorfeldorganisation tätig ist. In deinem Fall und in diesem besonderen Fall heute möchte ich die Frage ein bisschen abändern und zwar damit auch direkt in diese Folge einsteigen. Du bist ja 2006 erstmals zum ORF-Generaldirektor gewählt worden, dann 2011 wieder und auch 2016 wieder gewählt worden. Du bist damit am längsten durchgehend amtierende ORF-General. Und wenn du so zurückblickst, inwieweit hat sich deiner Wahrnehmung nach der Umgang der politischen Entscheidungsträger mit dem ORF verändert? Hat es da Veränderungen gegeben in diesen 15 Jahren?
Also natürlich gibt es personenbezogene Veränderungen. Es gibt aber auch viele Konstanten, muss ich ehrlicherweise sagen, ja, weil natürlich ist das ein ganz spezielles Verhältnis zwischen ORF und Politik, weil der ORF ist im öffentlichen Eigentum, wir sagen zwar nicht im staatlichen Eigentum, sondern im Eigentum der Bürger als Stiftung öffentlichen Rechts, aber natürlich die Entscheidungen über die Aufsichtsorgane des ORF treffen die Politiker und Politikerinnen und insofern und gleichzeitig sind die Politiker ein Gegenstand unserer Berichterstattung. So, und daraus ergibt sich natürlich ein gewisses, nicht Spannungsverhältnis, aber ein Beziehungsverhältnis, das mal so ist. Also und als ich Generaldirektor wurde, war Wolfgang Schüssel noch ein paar Monate Bundeskanzler, dann kam Alfred Gusenbauer, dann Werner Faymann, dann Christian Kern, dann Sebastian Kurz, dann Bierlein und Brandstätter und jetzt wieder Kurz. Aber der Brandstätter war auch Kanzler Kurz, drei Tage. Kurz, ne? Ja. So, also gut. Alle jetzt ohne Titel und so weiter genannt, aber auch im Sinne des Tempos. Und dass man für alle sagen kann, also so wie ich es jetzt auch in meiner Funktion als Vorstand der Eurovision, der European Broadcasting Union, es ist in Österreich viel besser als in den allermeisten anderen Ländern. Es gibt viele Missverständnisse im Verhältnis zwischen Politik und Medien generell, aber öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo jeder dann auch einmal auch das Learning hat, dass man sagt, wir sind zwar im öffentlichen Eigentum, aber wir sind eben kein Staatsfunk. Auf der anderen Seite man natürlich ein gutes Gesprächsklima auch braucht, weil wir natürlich auch immer wieder über Rahmenbedingungen reden müssen. Ich orte, dass es jetzt es hat zwei große Wellen gegeben. Das eine wo die Frage immer wieder so bei der Politikergenerationen der letzten Zeit, wo man gesagt hat, na, ist überhaupt klassische Medien, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ist das noch wichtig? Wir machen uns das eben mit Social Media aus und ihr seid so ein bisschen ein Dinosaurier, den man halt hat, aber den man nicht so bedeutungsvoll betrachtet. Und jetzt durch die Pandemiezeit und eine Renaissance der klassischen Medien und insbesondere des Fernsehens auch als Informationsmedium hat sich das natürlich schon gewandelt, dass man das uns wichtiger nimmt. Klammer, Ausnahme waren Teile der FPÖ, wie sie an der Regierung waren, die, wie man auch jetzt noch deutlicher weiß, aber es damals ja auch schon sehr deutlich artikuliert haben, dass sie mit dem Begriff öffentlich-rechtlicher Rundfunk wenig anfangen können.
Ja, sie wollten ja auch den ORF umbenennen in, ich muss es jetzt ablesen, weil es ist so schwierig, österreichisches elektronisches Medienhaus, warte mal, hat man jetzt entdeckt.
Ja, sie wollten es zerlegen, umbenennen, amputieren, je nachdem, nach Laune ist jetzt übertrieben. Es hat auch dort, muss ich sagen, welche gegeben, die durchaus auch ein realistisches und auch positives Verständnis für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatten. Aber das waren dann die wenigeren. Und es war auch nicht so, selbst während der Amtszeit nicht ganz klar, weil ich habe zum Beispiel mit Strache als Sportminister dann über Fußball, also welche Sportrechte müssen im Free-TV sein, gesprochen. Und da hat er diese Argumente, dass man doch schauen muss, dass da mehr im Free-TV bleibt, sehr aufgenommen. Und da hatte ich den Eindruck, das ist eine, zwar oft mit harter Kritik verbundene, was das Inhaltliche betrifft, aber in der Sache konstruktive Zusammenarbeit. Und hat man aber dann erst im Nachhinein erfahren, dass die Pläne noch viel gravierender waren, als sie damals geschienen sind.
Ist interessant, dass du diese Phase ansprichst, weil die habe ich mir auch aufgeschrieben als Thema, weil meiner Wahrnehmung nach war das schon eine besondere Phase für den ORF, wo er besonders und auch du als Person besonders unter Beschuss gestanden ist. Ich finde, die Politik hatte zum ORF ein sehr ambivalentes Verhältnis. Irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, man wünscht sich schon einen tollen, starken ORF, der möglichst breit alles berichtet und der möglichst unabhängig arbeitet, aber nur so lange, solange es einem selber gefällt dabei. Da ist der Eindruck, oder?
Ja. Aber das ist auch, also das muss ich jetzt auch sagen, ja teilweise subjektiv verständlich, nicht? Weil man bekommt, also ich sage immer, wenn ich von allen Seiten angemessene Kritik bekomme, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das grosso modo richtig ist. Obwohl man lieber wäre, man wird von allen Seiten nur gelobt. Aber das ist halt nicht immer möglich und das ist auch wieder gut so. Und aber der Politiker, ja, der sieht ja immer nur seine, also eigene Position, die er dann sozusagen naturgemäß sich missverstanden fühlt, wenn es eine Kritik ist. Ne? Und dann ist ganz, gibt's manchmal Erstaunen, wenn man sagt, wenn es eine Beschwerde gibt oder so irgendwie, dass man sagt, das ist interessant, das hat vorher gerade der Oppositions- oder Regierungs-, also der Gegenpolitiker angerufen und hat den Beitrag ebenso einen Skandal gefunden. Also es ist vielleicht ein Indiz dafür, dass das journalistisch sauber eben gemacht war.
Würdest du sagen, dass dieses Ausbalancieren dieser auch Interessen, die ja immer herrschen, also eben Regierungspartei, Oppositionspartei, aber auch angeblich innerhalb von Oppositionsparteien und Regierungsparteien, dieses Ausbalancieren, dass das einen wesentlichen Teil deiner Arbeit ausmacht als ORF-General?
Nein, das wird überschätzt. Das ist in Zeiten, wo es sehr turbulent ist, ist es mehr. Aber in Wirklichkeit ist meine Aufgabe, dass ich sage, ich muss schauen, dass die Redaktionen gut ihre Arbeit machen können und dass wir das bestmöglich machen können und dass dabei manchmal auch Fehler passieren, dann muss man eine Fehlerkultur und eine Transparenz wieder dazu haben. Aber dem Grunde nach ist es nicht mein Geschäft, jetzt hier Nachrichten auszubalancieren.
Was mich jetzt natürlich nur zu dieser FPÖ-Episode interessieren würde, wie hat da Alexander Wabitz diesen Abend verbracht, wo Ibiza passiert ist? Ich sage gleich dazu, wo ich so die Frage stelle. Ich stelle mir immer vor, du sitzt daheim, denkst da, das gibt es jetzt nicht wirklich und machst dann eine gute Flasche Wein auf und denkst da, okay, gut, dass es, gut, dass jetzt das so passiert ist? Oder stelle ich mir das
falsch
vor?
Nein, das ist, also zuerst ist natürlich der erste Gedanke, wie das, aber auch relativ spät, also schon vor, jetzt an dem Abend, bevor es dann um 18 Uhr oder was online gestellt wurde, hat man gewusst, da kommt was, da ist was, und dann ist man zuerst einmal wirklich ein bisschen fassungslos und sagt, also pass auf, dass das jetzt nicht irgendeine Riesen-Fake-News-Geschichte ja. ist. Und wenn sich, wie sich dann herausgestellt hat, das ist sozusagen so, wie es dann auch dargestellt war, dann wäre ich immer sehr konzentriert. Ja, dann geht es darum, eben damals schon dann, das sind dann schon Entscheidungen, wenn man sagt, na gut, das ist so groß, wir gehen erst dann drauf, wenn wir wissen, das ist fix. Und wir haben auch am selben Abend noch einmal der ZIP2, glaube ich, also halt das sehr ausführlich beleuchtet, aber haben dann die Entscheidung getroffen und am nächsten Tag bleiben wir so lange drauf, bis es sozusagen die Geschichte zu Ende erzählt ist. Und das war dann schon ein historischer Tag, weil wir sind ja nicht jetzt Tag und Nacht darauf vorbereitet, dass sowas passiert. Und dann halt die Entscheidungen zu treffen, wie machen wir was und wie lang macht man was und wie organisiert man die Sondersendungen. Also das war mehr meine Gefühlslage und nicht jetzt, ob das jetzt für den ORF oder mich jetzt so große Auswirkungen hat.
Das war ja neben der Bedeutung jetzt in der Corona-Pandemie in meiner Wahrnehmung ein ganz zentraler Punkt in den letzten Jahren, wo man diese Wertschätzung dem ORF extrem steigern hat können. Also ich finde, dass in dieser Ibiza-Affäre und in der Berichterstattung habe ich zumindest wahrgenommen, wahnsinnig viel Wertschätzung für diese, eben für dieses Draufbleiben, für dieses ausführliche, aber trotzdem sehr konstruktive Berichten über diese, ja. über diese Geschichte und auch jetzt in der Corona-Affäre.
Also das war ein sozusagen wirklich ein Highlight, also wo ja auch ein Star geboren wurde mit dem Tobias Bötzelsberger, der also zufällig unter Anführungszeichen Dienst hatte an dem Tag und dann da so eine ausgezeichnete Performance geliefert hat, dass er jetzt einer unserer Top-Anchor ist. Er war schon vorher ein erfahrener Moderator, aber dass er halt da und ich glaube, das war schon genau das, dass wir gesagt haben, wir lassen nichts aus, wir lassen aber nicht jetzt irgendwie durchklingen, ob einen Moderator das freut oder nicht freut oder das für den ORF eine Auswirkung hat, sondern wir bleiben drauf, was passiert jetzt an dem Tag in dem Land und beobachten Demokratie live, wie so Prozesse funktionieren. Natürlich war dann klar dadurch, dass wir sehr früh dann von der Früh an live drauf waren, dass jeder immer auch gesehen hat, wie was am Ballhausplatz passiert, wo dann immer mehr Menschen auch auf den Ballhausplatz gekommen sind, aber es uns gelungen ist, mit unserem Team, damals der Westhof, die Striebel, die eben der Pölzersberger im Studio und so weiter, eben genau diese Coolness zu haben. Und das hat uns dann insgesamt bei unseren Vertrauenswerten dann in der Folge sehr, sehr beigetragen und dass jeder gesagt hat, gut, dass es sowas wie den ORF gibt. Und selbst sozusagen auch FPÖ-Wähler oder so irgendwie, die da Dinge erfahren haben, die sie sicher nicht gefreut haben, gesagt haben, aber der ORF hat es sozusagen sauber sozusagen berichtet, was ist oder von dem, was man zum damaligen Wissensstand sagen konnte, was ist.
Ich würde jetzt gern von der Vergangenheit eher Richtung Zukunft blicken. Du hast nämlich in einem Nebensatz schon erwähnt, dass es ja der Gesetzgeber und die Politik, dass es deren Aufgabe ist, auch die Rahmenbedingungen für den ORF zu schaffen. Der juristische Rahmen ist dann das ORF-Gesetz. Und da ist meine Frage, bist du der Meinung, dass der derzeitige gesetzliche Rahmen ausreicht, um den ORF in die Zukunft fit zu machen?
Nein, absolut nicht. Das ist ein Gesetz, das war in wichtigen Bereichen vor 20 Jahren ein modernes, vor 10 Jahren ein modernes, aber passt jetzt überhaupt nicht mehr. Damals, das im 2001, hat der Wolfgang Schüssler ein Gesetz gemacht. Da gab es viel zu kritisieren, aber in einem wichtigen Punkt im Online-Bereich war das damals eines der fortschrittlichsten oder liberalsten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das es in Europa gegeben hat. Und das Resultat ist jetzt ein starkes ORF On als führende österreichische Website. 2010, 11 hat man dann sozusagen auch noch einmal das bestätigt, bestimmte zu enge Regeln schon für den Online-Bereich getroffen, aber doch wieder einiges auch zugelassen. Und das hat so für damals gepasst. Aber heute leben wir in einer anderen Zeit, und wenn man jetzt diesen Rechtsrahmen nicht maßgeblich erweitert, was darf und soll und muss der ORF digital machen, dann setzt man ein Enddatum dem ORF. Das wird nicht in 5 Jahren sein, aber in 10 Jahren sein. Und das ist natürlich jetzt eine schwierige Diskussion. Und wir sind, wie ich gesagt habe, der ORF war da, und ich kann das sagen, weil ich die damals auch viel kritisiert habe für andere Teile des Gesetzes, da bei Schüssel-Morag, das Modernste. Ja? Und jetzt sind wir die Nachzügler in Europa. Also in Richtung, wie entwickle ich mich in Richtung On-Demand-Services? Wie kann ich konkurrieren mit den Plattformen Amazon, Netflix, wie sie alle heißen? Wie reagiere ich auf die Podcast-Herausforderung und alles das? Da dürfen die Deutschen mehr, die Briten mehr, die Skandinavier sowieso mehr. Also wir sind da wirklich, also auch die Albaner, weil es immer Medienalbanien heißt, die dürfen schon mehr der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wir sind da ein Nachzügler.
Eine der Interessensabwägungen in dem Zusammenhang ist ja, wird ja auch immer mit den mächtigen Printmedien vorgenommen. Du hast erwähnt, dass die 2010, 2011 gewisse Online-Möglichkeiten sind ja möglich geworden. Ich finde es ja so spannend, es gibt ja da tatsächlich, man kann ja im Gesetz rauslesen, welche Interessensgruppen da mitspielen. Weil zum Beispiel die Regelung, dass man im Bundesland nur 80 Meldungen online pro Woche bringen darf, ist ja ganz klar geschuldet der berechtigten Angst von großen Medienhäusern auf regionaler Ebene, dass da der ORF zu viel Inhalte bringt, die Leute wieder von den Bezahlmedien.
Ja, du warst ja selber auch Regionalmedien-Manager. Genau. Also daher kennst du das auch ein bisschen von der anderen Seite. Und dazu habe ich mich schon auch immer verstanden, ja, dass man sagt, es muss bei einem starken ORF einen gewissen Interessenausgleich geben im Vergleich mit den starken österreichischen Verlagen.
Das Blöde ist nur, dass jetzt andere Player auch mitspielen, nämlich die großen internationalen.
Ja, ich sage ja, nicht? Und jetzt, das hat sich jetzt verändert. Nicht? Das hat 30 oder 60, 70 Jahre als Medienordnung funktioniert. Ja. Das ORF, große Verlage, manchmal gestritten haben, dann wieder einen Ausgleich gefunden haben, aber es war eine Ordnung, mit der alle letztlich gut leben konnten und sich entwickeln konnten. Und jetzt kommen wir auf einmal in eine andere Welt, wo wir beide unter Beschuss sind von den größten, mächtigsten Unternehmen der Welt, die uns jetzt zum Glück noch nicht direkt in unseren Heimatmärkten angreifen, weil sie nicht so regionalisiert aufgestellt sind. Aber das ist erstens nur eine Frage der Zeit und zweitens erodieren die ja unser Geschäftsmodell. Das von den Zeitungen vor allem, weil das Ganze geht auf Google und Facebook und so weiter, die Werbung. Zum Teil geht es auch zu unseren Lasten, jetzt was die Werbepreise jetzt betrifft. Aber wir haben den Vorteil, wir sind zu 2/3 öffentlich-rechtlich finanziert. Und damit haben wir eine relativ stabilere Grundlage als rein kommerziell finanzierte europäische Medien. So, und jetzt muss man aber sagen, wenn der Interessenausgleich darin besteht, wie es jetzt so ein bisschen der Status quo ist, der ORF darf nicht mitspielen, könnte aber mitspielen und die anderen werden realistischerweise nicht mitspielen können, wollen aber aus dem Verständnis heraus, aber dann soll es der ORF auch nicht dürfen, passiert gar nichts. Nicht? Und das kann es eigentlich nicht sein, weil das nutzt dann niemand. Und daher ist jetzt mein Ansatz auch, und das ist schon ein größeres Umdenken, dass man sagt, der ORF, wenn wir mehr dürfen, dann müssen wir auch die privaten Medienunternehmen mehr mitnehmen. Ja? Und dann haben wir vielleicht zusammen etwas mehr Chance in den Nischen, muss man fast sagen, die für uns bleiben werden, als wenn jeder alleine etwas macht oder gar nichts macht.
Ich habe da einen interessanten Punkt gefunden in dem Strategiepapier, das es gibt, da ORF 2025, nämlich, dass ihr das eine Idee ist, auch die ORF.at hinter eine Registrierungsschranke, zumindest hinter eine GIS-Registrierungsschranke zu stellen. Ist das auch so ein Gedanke, dass man, weil ich stelle mir das echt schwierig vor, das ist so fast ein Dilemma. Auf der einen Seite, wie muss man dem ORF diese Online-Präsenz zugestehen? Auf der anderen Seite zieht jetzt ein Medienunternehmen nach dem anderen vor allen Dingen im Printbereich Paywall hoch. Solange aber diese Paywall, dieser ausgezeichneten Online-ORF-Berichterstattung, die gratis ist und Anführungszeichen gegenübersteht, ist das ja fast ein unlösbares Dilemma, oder?
Ja, also das ist auch die Überlegung, dass man sagt, wir müssen die Menschen daran gewöhnen, dass auch ein Online-Konsum einen Wert hat, wenn er von Qualitätsmedien gemacht wird. Und jetzt bewusst machen bei uns, bei unseren Angeboten, ich rede da schon eher von den vertiefenden Angeboten, ja, jetzt nicht die ganze blaue Seite nur zu benutzen, aber ebenso wie es die Paywalls der Zeitungen auch machen, dass ab einer gewissen Stufe der Tiefe oder der Hintergrund und vor allem also auch Archivberichterstattung und solchen Dingen, dass man dann sagt, dann soll es zumindest eine Passport, eine Registrierungsschranke geben, dass du möglichst einfach, kein Mensch weiß seine GIS-Nummer oder meistens der Haushaltsvorstand, das Kind weiß ja gar nicht, wo der Vater, die Mutter die GIS liegen hat, aber dass man möglichst einfach das irgendwie an die GIS schicken kann, kriegt dann einen Registrierungscode und ist dann eingeloggt. Ne? Und damit ist dann einmal, und mein Ziel ist es, ein gemeinsames Login der Medien zu schaffen oder zu ermöglichen, wo dann halt jeder, der eine kann seine GIS-Registrierung machen, beim anderen kann er ein Abo buchen oder so, dass das ein möglichst niederschwelliger Zugang ist, wo aber insgesamt das Bewusstsein ist, Medien schaffen einen Wert. Und das Zweite, was für uns der Vorteil wäre, wir haben ja im Gesetz leider eine Streaming-Lücke, dass klassische Streaming-Geräte nicht von der Gebührenpflicht erfasst sind. Und natürlich könnte auch der Gesetzgeber, und hoffentlich wird das einmal, das schließen und sagt, nicht jetzt das Handy, aber wenn jemand am Smart-TV zu Hause schaut und nicht über einen Satellit, dann ist das halt auch wie ein normaler Fernseh- oder Radioempfang. Aber solange der Gesetzgeber das nicht schließt, dann könnte uns auch diese Registrierungsschranke helfen, dass ich bewusst mache, ja, dann zahle ich halt da meinen Beitrag und dafür kann ich die ORF-Programme, wie gesagt, auch wieder jetzt nicht die klassische DVD-Ek, aber Zusatzfunktionen der DVD-Ek, Archivfunktionen, dann besser genießen oder nutzen. Und das ist die Idee, wo man eigentlich eine Win-Win-Situation schaffen könnte für die privaten Medien und für uns.
Ich habe sehr aufmerksam diese 25 Seiten Strategie durchgelesen und das, was mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass das Wort Plattform sehr bestimmend ist. Also es steht sogar an einem bestimmten Punkt, dass sich da vom Public Service Broadcaster zur Public Service Plattform entwickeln wird. Kannst du diesen Plattformgedanken nochmal ein bisschen greifbarer machen für uns?
Also der klassische lineare Fernsehkanal und das Radioprogramm, der hat natürlich noch eine Zeit lang Zukunft. Aber die Logiken, wie Medien heutzutage immer mehr genutzt werden, sind die Plattformlogiken. Dass ich erstens einmal alles überall konsumieren kann, dass ich Zeit bestimme, wann ich was nutze, dass ich einen langen Longtail habe, also nicht nur das aktuelle Programm, sondern Archivfunktionen der unterschiedlichsten Art, dass ich das personalisiert nutzen kann, das Programm mich auch findet und nicht ich das Programm suchen muss. So, und die stärkst wachsenden Medien oder mediennahen Konzerne, Amazon Prime, Netflix, Spotify, The Zone, folgen alle diesen Plattformlogiken. Und die sind auch dabei, dass ich, es ist bei einem Podcast schwer zu sagen, unser wichtigstes Gerät, das habe ich sogar da liegen, die Fernbedienung, also für den Fernsehnutzer zu haben. Da hast du keinen Knopf mehr drauf, also es ist jetzt das ein Panasonic, ja, wo ORF ist, aber du hast einen Knopf drauf, wo du Netflix hast. Und bei den modernen hast, neueren hast noch Netflix und Amazon stehen und bei den nächsten Generationen wird Netflix, Amazon und Disney stehen. Ja. Und ich sage, und du kommst dann gar nicht mehr in den Fernsehgerät hinein, ja. Du musst zwei Knöpfe mehr drücken, um zu F2 zu kommen, um zu Netflix zu kommen.
Und die Kinder werden das vielleicht gar nicht mehr machen.
Nein, ich sage ja, die wissen das ja dann gar nicht. Ne? Und das heißt, bis das vollkommen sozusagen durchgedacht ist oder durch ist, muss hier in 5 Jahren, das wäre mein Ziel, automatisch ein ORF-Knopf sein. Ja? Der dann durchaus ein Österreich-Knopf sein kann, wo ich sage, da ist dann die ganze österreichische Medienwelt in einer plattformartigen Form konfiguriert, weil sonst versteht das, also jetzt sage ich, ein Kinderprogramm ist so ein Beispiel, ja. Kein Kind, also unter 10 Jahren, aber die Älteren auch nicht, versteht, dass er sagt, ja, also ich habe ein Kinderfernsehen von am Sonntag von 8 bis 10. Und da kriege ich eine Folge von jeder Sendung und nicht, ich zapp mich da durch und habe das, wann ich es will, wo ich es will, habe ein Qualitätsumfeld. Das könnte bei unserer Kinderplattform der Vorteil sein, dass man sagt, da finden bestimmte Dinge für die Kinder gut geeignet statt und so. So, und das ist meine Überzeugung. Das betrifft nicht nur Österreich und den ORF, sondern alle Fernsehsender müssen ihre Logiken ändern. Und das heißt auch, dass wir lernen müssen, neue Logiken, wie berichten wir was. Also, dass ich zum Beispiel jetzt auf der blauen Seite Pressekonferenz, ja gut, das könnte man sogar, aber wenn jetzt was passiert, Trump tritt nicht zurück, lässt das Kapitol stürmen, darf ich in Wirklichkeit das Bewegtbild erst zeigen, wenn ich es vorher in einer Fernsehnachrichtensendung gebracht habe. Und dann eigentlich nicht maßgeschneidert, sondern den ZIP-Beitrag. So funktioniert ja die Medienwelt nicht mehr. Oder
dann wären wir wieder bei den Rahmenbedingungen vom Gesetz.
Es ist immer das Rahmenbedingungen. Aber ich sage, selbst wenn man die hat, muss man das einmal alles verstehen und lernen und umsetzen. So zum Beispiel, ein bisschen haben wir es ja schon, das meistgenutzte Journalistenwort bei uns bei einem Interview ist, wir müssen zum Ende kommen, wir sind schon am Ende der Zeit. Ja? Der normale YouTube oder sonstige Gewohnte sagt,
Podcast
oder Podcast-Gewohnte sagt, wenn es mich nicht interessiert, drehe ich ab. Und ansonsten, wieso, ich habe alle Zeit der Welt, wenn es mich interessiert, jetzt das Interview fertig zu hören. Und jetzt kann man das ein bisschen, jetzt machen wir es schon mit Langfassungen in der DVD. Aber das ganze Zeit, oder ich bin gewohnt, seit 70 Jahren oder 60 Jahren, ein Fernsehbeitrag, Zeit im Bild, dauert 1 Minute 20, maximal 1 Minute 30. Also die Welt erklärt in 1 Minute 30. Die heutige Generation fragt, warum jetzt? Also sie fragen sich nicht, aber sie sagen, wieso? Entweder habe ich es in einem Insta-Post in 10 Sekunden und die haben mir das so erklärt, dass ich mich, oder wenn es mich interessiert, dann kann es 5, 10, 15, eine Stunde Minuten dauern. So, und da, das heißt, ich rede mich jetzt nicht nur auf die Rahmenbedingungen aus, die braucht es, sondern auch die Art und Weise, wie macht man Journalismus, wie macht man Unterhaltung, wie erzählt man Sport, wie erzählt man im Audio, das ändert sich.
Bevor wir zu dem Thema Podcast kommen, weil das können wir natürlich in einem Podcast
nicht auslassen,
ist klar. Würde mich noch ein Thema interessieren zum Thema, wenn du sagst, das Unternehmen muss sich entwickeln. Ich habe auch gelesen, dass beim ORF bis 2025 rund 20% der Mitarbeiterinnen in Pension gehen. Es ist ja ein riesiger Change-Prozess, den ihr da vor euch habt, oder? Weil wenn man zum Beispiel sagt, man muss diese ganze Mediendenke umdenken, weg von vom Kanaldenken hin zu Themen und die in Kanälen zu denken, das ist ja eigentlich eine Herkulesaufgabe, ein Unternehmen in so eine Richtung zu entwickeln, oder? Wenn es lange Zeit anders auch gut funktioniert hat.
Ja, sicher, aber das ist gleichzeitig jetzt auch die Chance der nächsten Jahre, dass eben ein großer Teil der Mitarbeiterinnen jetzt in den Ruhestand tritt. und wir das nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren durch Nicht-Nachbesetzung einfach einsparen müssen, weil ich bin überzeugt, jetzt sind wir in der Kostenstruktur, also da ist jetzt nicht mehr viel drinnen, sondern jetzt müssen wir einen Teil dieses Generationswechsels eben investieren in die Next Generation. Ja. Und da gibt es fantastische junge Leute, nur ist natürlich für uns ein Problem, wir haben, also glaube ich, 30, 40 Journalisten, die unter 30 Jahre alt sind, ja, von insgesamt 1000 ungefähr. Ne? Und das ist natürlich zu wenig. Und das ist aber gleichzeitig auch die Chance, jetzt die hereinzuholen, die dann auch einen ganz anderen Zugang haben zu Medienproduktion und auch ein gigantisches Know-how teilweise von den Fachhochschulen und so weiter haben, schon mitbringen. Ja, das zu nützen. Und das ist natürlich ein Veränderungsprozess, ja, weil natürlich stößt es auf, es ist nicht so, dass alle über 50-Jährigen schon nicht mehr mit der neuen Zeit mit können. Ich sage immer, die wichtigsten Medienmanager wie der Jeff Bezos oder der Reed Hastings oder so, die sind alle so um die 60. Ja. Also die haben auch verstanden, wie sie auch da mit können. Und so ist es auch bei unseren Mitarbeitern, aber natürlich wächst die neue Generation schon damit auf und das zu integrieren, den Veränderungsprozess voranzutreiben, dann alle in einem, wir bauen jetzt da gerade, wenn wir aus dem Fenster schauen, diesen neuen multimedialen Newsroom, wo dann erstmals Fernsehen, Online, Radio, Social Media alle in einem ganz tollen neuen Workspace zusammensitzen werden.
Also eigentlich der in bauliche Maßnahmen gegossene Plattformgedanke, oder?
Genau. Ne? Das wird nächstes Jahr in Betrieb gehen. Wir sind erfreulicherweise jetzt voll in der Zeit und auch im Budget, sogar unter dem Budget. Setzen jetzt heute die letzten großen Teile der Glasfassade, die da draußen ist. Also es wird wirklich schön, eine schöne und so ein bisschen campusartig sein mit viel Grünflächen zwischendurch und Begegnungsflächen, aber auch großen Büros, aber modern gestalteten. So, aber jetzt, das ist jetzt einmal dann die in Beton gegossene Idee, aber die muss mit Leben erfüllt werden. Nicht? Und dieses Arbeiten, wie arbeiten die dann zusammen, wie entstehen neue Produkte, wie kann man Ad-Hoc-Teams bilden, wie kann man die Verzahnung zwischen Redaktion, Technik, Grafik da viel, viel enger machen, als es jetzt ist. Ja, das ist noch eine spannende Geschichte.
Was ich auch interessant finde, ist eure klare Positionierung zum Thema Social Media. Mhm. Da gibt es ja durchaus in der Branche einen anderen Player, der das anders sieht, wobei es glaube ich auch nicht mehr so sehr, aber ja. Das ist ja also so eine Ambivalenz, die sich da ausdrückt, oder? Nutzt man jetzt Social Media, um seine Themen, seine Inhalte zu transportieren? Ignoriert man es, weil man sagt, man fördert ja nicht seinen eigenen Disruptor? Ihr habt in eurer Strategie klar festgelegt, ihr wollt Social Media nutzen, weil ihr der Meinung seid, eure Inhalte sollen über die Kanäle zu den Menschen kommen.
Ja, also ich muss zugeben, ich habe da auch mehrere Positionen schon vertreten, aber bin jetzt der hundertprozentigen Überzeugung, dass wir diese Kanäle nutzen müssen. Bei aller Ambivalenz, die verbunden ist, ja, man fördert seinen Disruptor, allerdings jetzt aufs Geschäftsergebnis von diesen Riesen hat, was der ORF macht, relativ wenig Auswirkung. Man findet das Publikum, man erreicht es dort. Man sollte das Publikum auch an die Markenwelt gewöhnen, dass sie sich dann auch wieder in unseren klassischen Medien oder auf unserer Plattform wiederfinden und vertiefen. Da führt kein Weg daran vorbei. Und so ist jetzt zum Beispiel eben Zip Instagram, das ist 400.000 oder über 400.000 Nutzer, vor allem junge, vor allem solche, die jetzt selten vielleicht nur mehr täglich die Zip anschauen, aber dadurch…
Ich würde behaupten, dass da fast niemand linear von denen schaut, die das schauen.
Gut, das werde ich nicht zugeben. Ja, aber
das ist okay.
Nein, aber das ist ja klar. Ja, nein, die wissen das allenfalls noch, wenn sie mit den Eltern oder den Großeltern halt geschaut haben und das ist das. Oder schauen jetzt auch wieder. Nicht? Also das sehen wir schon, dass jetzt in der Pandemie, weil die insgesamt dann mit der Markenwelt wieder ein bisschen vertraut sind, sagen, jetzt schauen wir das dort auch an. Aber eben, das muss ein Verbrechen, also ein Weg sein. Jetzt anders als zum Beispiel die deutschen Kollegen, die eigentlich sagen, sie setzen gar nicht auf eine eigene Plattform oder sehr wenig, sondern sagen, sie schießen alles nur über YouTube, Facebook, Insta und so weiter hinaus. Und dann werden die Leute das schon finden, sage ich, wir brauchen daneben auch unsere eigene Plattform, diesen ORF-Player und natürlich auch unsere klassischen Fernseh- und Radioprogramme weiter. Und die sollen so zusammenspielen, dass insgesamt diese Medienmarkenwelt dann auch nachhaltig funktionieren kann.
Aber dir geht es dann um Berührungspunkte auch, oder? Die Berührungspunkte zu schaffen mit dem Publikum, also das Publikum dort zu erreichen, wo es sich
ja, wo es ist. Ne? Und da gibt es keinen, und wie gesagt, das sind jeweils immer ein bisschen andere Erzählweisen. Und ebenso, deswegen habe ich schon vor ein paar Jahren gesagt, wir messen ja jetzt bis jetzt, in, wie du weißt, in Silos, Printnutzung, Fernsehnutzung, Radionutzung, Online-Nutzung und dann noch einmal Online-Bewegtbildnutzung. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Menschen erreicht jetzt eigentlich der ORF. Also Print haben wir nicht, aber jetzt sage ich jetzt, oder erreichen die Medien. Und deswegen haben wir diese Touchpoint-Systematik eingeführt, nach einem recht, glaube ich, wiffen auch Messsystem, wo wir eben sagen können, derzeit erreichen wir pro Tag ca. 87% der Bevölkerung täglich. Wenn es wöchentlich sind, dann geht es eh in Richtung 95. Aber auch bei den Jungen sind es noch, also 75%, die eben entweder doch Radio, online, doch Fernsehen irgendwie uns nutzen. Aber das muss man irgendwie stabilisieren und das wird nur gehen, wenn es eben diese drei Beine, klassische Broadcast-Medien, eigener Player und Social Media gibt.
Zum Abschluss des Gesprächs möchte ich, wie angekündigt, nur auf das Thema Podcast zurückkommen. Mhm. Das können wir natürlich in einem Podcast nicht auslassen. Ich habe da, das habe ich bereits einmal in einem Interview, glaube ich, in der Presse gelesen und habe es jetzt in der Strategie wiedergefunden. Da habe ich gelesen, dass die Angebote, ich zitiere das jetzt, Angebote für die Podcast-Welt sind aus den Stärken der Radioprogramme herauszuentwickeln. Dies trifft insbesondere auf Ö1 und FM4 zu. Kannst du da ein bisschen erklären, was da die dahinterliegende Podcast-Strategie ist?
Also Ö1, ja, wird irgendwann einmal als Vorläufer der Podcast-Welt gelten. Das klingt jetzt sozusagen das unter Anführungszeichen älteste Radio oder klassischste, sage ich jetzt, Radioprogramm, sehr viel Ähnlichkeiten hat oder haben kann mit der Podcast-Welt. Weil wenn ich hergehe und sage, wieso habe ich, also es geht hin bis zum Hörspiel, ja? Wie ich angefangen habe im ORF als kaufmännischer Direktor, da hat der Gerhard Weiß das ein bisschen, wie soll ich sagen, pointiert, missverständlich formuliert und hat gesagt, ja, wir haben noch irgendwo da so ein Studio für Hörspielproduktion. Das ist ja bekanntlich eine aussterbende audiophone Gattung. Ja? Und jetzt ist es auf einmal so, dass du auf einmal eine Renaissance von Hörspielen, also Audio-Podcasts mit fiktional oder Fiction-Inhalt, würde man sagen, haben, wo die größten Hollywood-Stars mitwirken, wo neue Erzählformen gefunden werden. Und auf einmal kann unser gutes, klassisches Hörspiel, das eben zum Glück nicht ausgestorben ist, auch noch einmal weiterentwickeln und aufladen.
Inzwischen gibt es ja sogar Verfilmungen, die auf Podcasts beruhen.
Ja, das hätte sich vor ein paar Jahren auch niemand gedacht. Das dreht sich ja um. Ne? Also es ist schon interessant. Und eben, dass du dann sagen kannst, aber dann will ich eben, also auch via Podcast unser wöchentliches Hörspiel, aber dann halt zeitunabhängig versenden. Aber ich habe dann wieder auf meiner Sound-Audio-Plattform, weiß nicht, das haben wir diskutiert, wenn man sagt, Peter Handke gewinnt den Nobelpreis, was haben wir alles von Handke, das ich mir dann auch anhören kann? Ein Beispiel. Oder Treffpunkt Geschichte, also in Ö1, also der Geschichteslot, 5 Minuten. Das ist eigentlich ein klassischer Podcast. Ja. Teilweise wird man schon die Erzählformen weiterentwickeln müssen, aber eigentlich kann man Ö1 auch, ohne den Kolleginnen und Kollegen nahezutreten, so sehen, ist das eine lineare Ansammlung von Podcasts. Ja. Anders bei Ö3 wird man das nicht können, da kannst du aus der Comedy und aus Einzelelementen einen Podcast machen. Aber schon, das sehe ich als Chance. Und ein bisschen ist es bei FM4 ähnlich, wo auch dieser starke sendungsbezogene Wortanteil gut in den Podcast-Logiken verständlich gemacht werden kann.
Ich finde das hochinteressant. Ich hätte eine ähnliche Einschätzung. Ich glaube, dass es immer wenn es eine neue Mediengattung geht, wird darüber diskutiert, ob diese neue Mediengattung alte ablöst. Mhm. Das Riebler'sche Gesetz sagt ja, das passiert nicht. Das sagt ja, es wird keine Mediengattung abgelöst. Ich glaube ja auch, dass im Verhältnis Radio-Podcast wird es keine Ablöse geben, sondern eben so wie du schilderst, ein Nebeneinander. Das eine wird eher so ein Begleitmedium sein. Jetzt nehmen wir Ö3 als Beispiel, übrigens auch einer meiner Lieblingssender. Also deswegen kann ich das da, das ist ja nicht abwertend genannt, Begleitmedium, sondern das ist etwas, was du neben anderen Tätigkeiten einfach auch nebenbei konsumieren kannst. Und dann wird es so stark, inhaltsstarke Formate geben, die werden aber eher als Podcast erscheinen. Genau. Und wie du sagst, Ö1 ist ein Paradebeispiel, aber auch zum Beispiel das Frühstück bei mir ist ja einer der erfolgreichsten Podcasts, die es gibt. Ist jetzt zwar nur und Anführungszeichen eine Zweitverwertung, aber es zeigt ja auch schon, dass dieses inhaltsstarke
Genre. Es ist anders, wenn man es konsumieren wird, um das als auch nicht gleich ein Missverständnis zu kreieren. Das heißt ja nicht, dass wir nicht Ö1 und auch FM4 dann als klassische Sender weiter betreiben. Aber wir haben die Basis in den Redaktionen, da eine Podcast-Welt zu entwickeln, die auch, also ich stelle mir das so vor, also ein bisschen hat es ja Ö3 jetzt schon auch begonnen mit dieser Aktion, so ein beste Podcasts, und dass da auf unserer Plattform dann halt jeder auch andocken kann, nicht nur unsere eigenen Produkte, sondern was irgendwie dazu passt und dass das auffindbar ist, weil klar kann man es auch auf Spotify finden oder direkt im Netz, aber wenn da sozusagen eine Art österreichische Podcast-Welt entstehen könnte, dann könnte man dazu sicher einen Beitrag leisten.
Übrigens, die Ö3-Aktion ist in der Podcasterinnen-Szene sehr gut angenommen worden. Auch deshalb, weil Ö3 etwas sehr Uneigennütziges gemacht hat, nämlich die eigenen Podcasts nicht zur Wahl gestellt. Nein, das ist wirklich sehr gut angekommen. Das war ein sehr kluger Schachzug, wer auch immer das so entschieden hat, weil das hat euch viel Credibility in dieser Szene gebracht.
Ja. Also das ist ja ein bisschen das Generelle, ja, dass genau diese Entscheidung von Ö3 auch richtig war, dass man damit leben muss, dass wir sehr viel mehr uns als Plattform verstehen müssen, bei der andere auch andocken und nicht sagen kann, ah, die nehmen uns jetzt was weg oder irgendwas, sondern das ist ein Universum ein bisschen entsteht, wo man sich wiederfindet. Die kommen dann schon wieder zu uns zurück, wenn wir das Richtige haben. Und genauso möchte ich als einen Teil dieses Players haben, einen Space, wo jede Kulturinstitution hat jetzt gelernt, in den letzten Monaten zu streamen. Mhm. Ja, das Problem ist nur, es wird so viel gestreamt, dass die Leute ja keinen Überblick haben, was überhaupt gerade gestreamt wird, und bis sie draufkommen, das war, ist es schon wieder vorbei. Und wenn wir jetzt hier eine Plattform auf unserer Plattform alle die an, denen einen Space zur Verfügung stellen, dass er sagt, ob das Kabarett X oder das Landestheater Y oder die Initiative Z ihren Stream draufstellt und es wird beschrieben, angekündigt und ich kann mir wie in einer Bibliothek durchschauen, ist heute was für mich dabei, dann ist das etwas, was man nicht unbedingt YouTube oder Google überlassen muss.
Jetzt haben wir heute viele Herausforderungen und auch den Plattformgedanken sehr ausführlich besprochen und auch die Voraussetzungen, die es vom Gesetzgeber her braucht. Jetzt drängt sich natürlich auch eine Frage zum Abschluss auf. Willst du dir das alles noch einmal antun?
Es wird dich jetzt vielleicht nicht überraschen, dass ich das jetzt nicht genau beantworte, die Frage.
Aber probieren muss ich es.
Zu probieren, das verstehe ich auch. Nein, ich glaube, dass das eine extrem spannende und wichtige Herausforderung ist, den ORF in den nächsten Jahren oder so auch zu begleiten. Und ob ich das machen werde, werde ich zeitgerecht dem Stiftungsrat mitteilen.
Gut, ich habe es probiert. Ich habe mir nicht viele Hoffnungen gemacht, dass du in unserem Podcast die Entscheidung bekannt gibst, aber ich habe mir gedacht, probieren kann man es ja. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch.
Danke fürs Kommen.
Und wie auch immer, alles Gute für die Zukunft.
Danke.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Chapter Talks, in dem das Team des Chapter Magazins mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre ganz persönlichen Erfolgsgeschichten spricht. Euch danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, pfiat euch! Missing Link.